Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Nicht schnacken, machen. So würde ich das beschreiben auf Norddeutsch halt. Ja, wenn man wirklich was verändern will und gestalten will, dann kommt kein Prinz auf dem weißen Pferd zu allen, sondern man muss es halt selber machen. Und das ist auch immer mein Anliegen gewesen. Ich wollte immer gründen. In den USA hatte ich einen sehr guten Professor und da hat er mir gesagt, dass es gut ist, zuerst mit den Kunden zu reden als später. Und so sind wir die Sache auch rangegangen. Was wir machen ist, wir stellen Fleisch her, ohne das Tier zu schlachten.
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier gibt's jede Woche neue Stories auf die Ohren von Menschen, die was ausprobieren, die lieben, was sie tun und die auch erzählen, wie sie da hingekommen sind. Heute müssen wir gar nicht so weit reisen, denn wir bleiben in Rostock City und tauchen ab in die Startup-Welt. Es gibt ein ganz besonderes Startup, das auch schon deutschlandweit von sich reden gemacht hat und die sind an einem Zukunftsthema dran, das noch ein bisschen unter dem Radar ist, würde ich glauben. Die liebe Laura Gertenbach ist heute zu Gast. Ich habe die vor ein paar Jahren hier auch in Rostock kennengelernt auf einem 12 Minutes Me Event. Ihr wisst schon, das ist diese wunderbare Networking-Event-Reihe, die irgendwann mal in Hamburg ins Leben gerufen wurde vom lieben Olli Rösling und Martin Zielinski und Crew, schöne Grüße. Und irgendwann haben wir das eben auch in Rostock aufgebaut. Ich war da eine Zeit lang auch sehr involviert und durfte eben einmal auch auf die Bühne und einen kleinen Vortrag halten, hatte 12 Minuten. Und an diesem Abend war eben auch die liebe Laura mit on stage und erzählte von Oberlecker, ihrem Startup, ihrer Gründung. Da ging es auch schon um Landwirtschaft und Fleisch. Und seitdem verfolge ich so, was sie macht, auch auf LinkedIn und habe dann mitbekommen, dass sie irgendwann ein besonderes Food-Startup gegründet hat. Innocent Meat, also unschuldiges Fleisch. Was hat es damit auf sich? Und tatsächlich ist es so, dass Laura mit ihrem interkulturellen Startup, das sind also Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, um hier dran zu arbeiten, dass sie Fleisch im Labor züchten. So kann man es wohl sagen, aber ich bin auch kein Experte und deswegen habe ich mir die Laura eingeladen und habe mal nachgefragt, was sie da genau tun, wie sie Investoren überzeugen konnten von dieser neuen Herangehensweise, dass man eben Fleisch nicht durch eine Schlachtung eines Tieres bekommt, sondern dass man es im Labor tatsächlich züchtet. Jetzt denken einige vielleicht an Science Fiction. Ich habe schon vor vielen Jahren hier im Podcast über Burger und fleischlose Ernährung gesprochen. Aber heute geht es gar nicht um pflanzliche Ernährung, sondern heute geht es um Fleisch, das eben aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ob das was für euch wäre, würde mich interessieren. Könnt mir ja mal eine Mail schreiben oder das Ganze kommentieren auf LinkedIn oder auf Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Also Laura Gertenbach heute zu Gast. Es geht um ihre Story, wie sie als Female Founder das Ganze hochgezogen hat, was es auch mit Unternehmenskultur zu tun hat, denn sie sprechen natürlich nicht Deutsch hier, sondern Englisch und haben Leute eben aus verschiedenen Teilen der Welt zusammengetrommelt, um ja hier auch an der zukunftsweisenden Technologie zu arbeiten. Laura ist selbst gerade in Asien auf Geschäftsreise unterwegs und es gab schon interessante Berichte deutschlandweit in verschiedenen Magazinen, die das eben auch beobachten. Deswegen freue ich mich riesig, dass sie heute da ist. Eine Startup-Story aus Rostock City, aus Greater Rostock, wie wir hier oben auch sagen. Und das schauen wir uns jetzt an im New Work Chat Podcast. Meine Bitte, bevor wir reinspringen, abonniert doch diesen Podcast. Ich gebe Vollgas. Jede Woche soll es hier neue spannende Folgen geben mit Menschen, die inspirieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dafür diesen Podcast abonniert. Einfach in eurer Podcast-App auf Abonnieren klicken und schon verpasst ihr keine Folgen mehr. Außerdem könnt ihr an Bord kommen als Werbepartner. Platziert hier eure Produkte, alles was im besten Fall auch etwas dahingehend bewirkt, dass wir die Arbeitswelt weiterentwickeln und verbessern können. Da habe ich ein schönes Pitch-Deck und das schicke ich euch gerne. Da steht alles drin, wer hier zuhört, wie viele Menschen zuhören, was wir schon gemacht haben und wo wir damit auch noch hinwollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass ich euch berate bei eurem Podcast, wenn ihr in den Startlöchern steht oder überlegt, einen ins Leben zu rufen, dann helfe ich euch gerne als Berater dabei. Es gibt auch noch einen Storytelling-Newsletter, den ich schreibe. Der kommt auch an diesem Sonntag wieder in eure Inbox geflogen. Da gibt es also Stories rund um diesen Podcast und die Gäste. Aber es gibt auch Hacks für euer Storytelling. Und last but not least gibt es ein Storytelling-Sparingsprogramm für Führungskräfte, Gründer, Unternehmer und Selbstständige. Ich begleite euch über einige Wochen. Wir werden online zusammenarbeiten und ich führe euch dadurch von der Positionierung über eure Main Story, die wir erzählen, ins Unternehmen hinein vielleicht oder eben auch nach außen, um Kunden zu gewinnen. Das Ganze hat mit LinkedIn zu tun, aber auch mit der Frage, wo ihr stattfinden wollt. Ja, was soll man euch abnehmen? Wofür wollt ihr stehen? Wie positionieren wir euch und wie entwickeln wir dann auch eure Content-Strategie? Würde ich mich freuen, von euch zu hören. Wir sind schon mit einigen, seit letztem Frühjahr bin ich schon mit einigen in der Arbeit und habe auch schon einige begleiten dürfen. Es gibt auch ein paar spannende Referenzen, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Spannende Leute, die sich da gemeldet haben. Leute, die was vorhaben vor allen Dingen. Und wenn auch ihr was vorhabt und an eurer Story arbeiten wollt, dann kommt gerne auf mich zu und wir trinken mal einen Kaffee und ich lerne euch kennen und ihr lernt mich kennen. So, das zu mir und meinem Angebot. Jetzt springen wir rein in den New Work Chat Podcast und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Laura heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Ja, ich wünsche auch schöne Grüße aus Warnemünde.
Nicht aus Rostock, wenn man jetzt ganz streng bei der Sache ist. Ne? Ich bin ja in Warnemünde groß geworden. Es ist ja eigentlich ein Stadtteil von Rostock, aber die Warnemünder legen da immer großen Wert drauf.
Deswegen genau, Grüße aus Warnemünde.
Ja, schön, dass du da bist. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir beide mal bei einem Event gemeinsam auf der Bühne standen nacheinander. Und zwar bei 12 Minutes Me. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, vage, muss ich sagen. Da war ich ja damals noch mit meinem Fleischhandel unterwegs und ich freue mich auf jeden Fall.
Genau, um Fleisch geht's heute auch, aber um besonderes Fleisch, um Innocent Meat, also eine Idee, die ja vielleicht auch noch immer mehr in Zukunft diskutiert wird. Und natürlich gucken wir uns auch an, wie ihr euch als Unternehmen da eigentlich organisiert und aufgestellt habt. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage, Laura. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst, sodass sie das versteht. Was würdest du ihr sagen? Was machst du?
Was wir machen ist, wir stellen Fleisch her, ohne das Tier zu schlachten.
Sehr simpel eigentlich, ne?
Ja, genau. Ich brauche jetzt keinem, ich weiß nicht, wie alt deine Tochter ist, 12. Aber ja, okay, gut, dann Biologieunterricht mit Zellen kann man da schon, aber meiner Tochter brauche ich das nicht erzählen, die versteht das noch sonst nicht.
Die ist noch etwas jünger, ne?
Genau. Genau.
Bevor wir da einsteigen in das Thema, erklär uns doch mal, wo kommst du eigentlich her und was hat dich so geprägt auf deinem Weg?
Geografisch komme ich hier bei Rostock, bin ich aufgewachsen und vom Hintergrund her Informatik und ganz klassische Kaufmannsausbildung. Was mich sehr geprägt hat, ist natürlich das familiäre Umfeld, das ist, glaube ich, normal. Meine Eltern sind Unternehmer, ja, also typische Wendebiografien, diese großen Umbrüche erlebt, die dann natürlich auch in die Familie mit reintransportiert wurden. Meine Auslandserfahrung würde ich auf jeden Fall sagen, lange in Spanien gewesen, auch in den USA Ausbildung gemacht.
Wo warst du da?
Ich war in North Dakota, also ein richtig klassisch, ich würde sagen, tiefsten USA und auch in Boston.
Verfolgst du das gerade, wie sich die USA entwickelt?
Ja, es wird auch schwieriger, dort Konferenzen so in unserem Umfeld abzuhalten. Also es ist sehr viel nach Europa jetzt gerückt.
Okay. Und was hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen, was dich geprägt hat?
Nicht schnacken, machen. So würde ich das beschreiben auf Norddeutsch halt. Ja, wenn man wirklich was verändern will und gestalten will, dann kommt kein Prinz auf dem weißen Pferd zu allen, sondern man muss es halt selber machen. Und das ist auch immer mein Anliegen gewesen. Ich wollte immer gründen, ob jetzt Biotechnologie war auf keinen Fall ein Plan. Das war ein Ergebnis aus meinen anderen Unternehmungen. Genau. Und wenn eine Chance da ist, dass man darauf springt. Das war, glaube ich, so die wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe im Ausland. Mhm. Und man ist natürlich auf sich allein gestellt.
Mhm. Ja, und das, was deine Eltern gemacht haben, spielt ja auch eine Rolle. Also auch hat er einen Bezug zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal ein bisschen erklären, was die gemacht haben.
Eigentlich nur am Rande, muss ich so sagen. Also ich habe ja einen Weihnachtsbaumhandel 2012 oder 2013 gegründet und die Starthilfe oder die Infrastruktur von meinen Eltern gestellt bekommen, dass ich dort auf dem Hof meinen Verkauf hatte, neben meinem Online-Geschäft. Und ja, dann kamen einige Kunden zu mir und ich sagte, ja, Frau Gärtner, Ihre Eltern sind ja Landwirte, ich will mal ein gutes Stück Fleisch haben. Mhm. Und dann hatte ich angefangen, Geflügel mit zu verkaufen, weil Weihnachtsbäume und Geflügel sind doch sehr passend und sind die größten Sorgen. Kinder.
Ein schönes Bundle, Baum und Ente.
Ja, Upselling wird es ja genannt, sozusagen. Ich sag mal, in diesem Setting hast du ja auch nur 3 Wochen Zeit, dass du deine Produkte verkaufst. Und daraus im Prinzip ist dann mein Fleischhandel entstanden, weil die Nachfrage war mehr. Und ich konnte dann auch die einigen Kontakte aus der Landwirtschaft miteinander verknüpfen und habe dann angefangen, ja, Fleisch zu verkaufen. Und daraus ist ein Miet entstanden, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass sich da an einige Grenzen gestoßen sind. Also bei meinen Lieferanten Personal ein großes Thema, weil Schlachten, Zerschneiden, Zerkleinern ist nicht mehr besonders sexy. Will und keine mehr machen, auch von den jungen Leuten oder kaum, würde ich es besser ausgedrückt. Und auf der anderen Seite Fleischpreise in der Historie, Börsenpreise seit den letzten 10 Jahren gestiegen. Da gibt's mal kleine Downs, aber im Grunde steigt das und ich glaube auch, dass es weiterhin steigt. Da haben wir einfach Klimawandel, natürliche Begrenzung und geopolitische Rangeleien sozusagen. Und ja, dann und dieses Gemengelage, 2016 hatte ich das erste Mal von kultiviertem Fleisch gehört und da ich so aus der Herstellerseite oder von der Herstellerseite komme, war für mich der erste Gedanke, oh, das ist eine Technologie, die mir hilft, mein Geschäftsproblem zu lösen. Habe erst später lernen dürfen, dass sich natürlich alles, was mit nachhaltig Produktion da auch noch ein Stück weiter vorantreiben kann.
Und dann hast du dich da erstmal reingearbeitet in dieses ganze Thema. Seit wann gibt's denn dieses Thema? Seit wann forscht man da dran?
Naja, das Thema an sich kommt ja aus dem Bereich der Zellkultivierung, aus dem medizinischen Bereich. Für Impfstoffe nimmt man Zellen. Das ist schon kein neues Thema, also, aber die Applikation ist halt anders. Ich glaube, der erste Gedanke war auch schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde es keine Zahlen nennen, weit in den 50er Jahren, dass da die Gedanken gekommen sind, Mensch, das könnte ich doch auch für die Fleischherstellung nehmen. Und reingelesen, ich würde sagen, ich habe durch meinen Geschäftspartner gelernt, den ich damals kennengelernt hatte, 2016, wollte eigentlich nach Zürich. Patrick kommt aus, seine Spezialität ist das sogenannte Molecular Farming, also Pflanzen gentechnisch so zu verändern, dass sie die Proteine herstellen, die man möchte, so um das ganz einfach auszudrücken. Ja, tierische Proteine würden ja sonst nicht in der Pflanze wachsen. Wenn ich sie umprogrammiere, machen sie das.
Und wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, also ich beschäftige mich jetzt mal mit der Frage, wie man Fleisch eigentlich züchten kann?
Ja, ich würde sagen, so Spinner, ich glaube, das ist das Beste. Oder der eine oder andere kennt mich ja vielleicht nur. Also es ist ja mal der erste Eindruck. Ne? Dann steht die da auf dem landwirtschaftlichen Hof, die Rapsprinzessin und der damals arbeitslose Hochschulabsolvent, um das mal ganz platt zu sagen. Ja. Aber ich kann es verstehen, weil es ja erstmal sehr weit weg ist und ein bisschen crazy so. Aber wir haben uns da ganz gut durchgebissen.
Hat dich nicht gestört?
Naja, nö, weil ich wollte das unbedingt machen und für mich, ich sehe es ja heute noch, sonst wir sind ja 10 Jahre jetzt dabei.
Ja, Glückwunsch.
Wir glauben daran und wir werden sehen, was es bringt. Aber es war auf jeden Fall wert, es zu tun.
Hm. Ja, der Name ist ja Programm Innocent Meat, unschuldiges Fleisch. Damit spricht er ja eigentlich auch eine gewisse Haltungsfrage an, ja. Denn wir haben ja in den letzten Jahren auch gesehen, dass immer weniger Leute offensichtlich Fleisch essen und sich auch fleischlos ernähren, phasenweise oder auch ganzjährig. Hm. Wie habt ihr so die Entwicklung der Ernährung erlebt in den letzten Jahren?
Haben wir gar nicht so weit darauf geachtet, muss ich sagen.
Mhm, okay.
Weil unsere Kunden, die möchten natürlich den Fleischliebhaber ansprechen. Ja, da beim Namen ist ein Versprechen drin, aber sonst sehen wir das weiter so,
ganz
dass
pragmatisch.
Fleisch konsumiert wird, genau.
Ja. Und ihr sprecht aber nicht unbedingt Vegetarier damit an, die ja oft auch ein Problem damit haben, dass eben Tiere verenden?
Wenn sie das Produkt nachher bei unserem Kunden kaufen, sagen, weil wir stellen ja die Technologie her, ist es super, aber der Fokus sind die Fleischliebhaber und ob unsere Kunden dann Innocent Meat draufschreiben, ist ihre Sache, aber ich sag mal, unsere Vision ist ja, keiner sieht uns, jeder isst uns.
Mhm, okay. Wie seid ihr denn vorgegangen, als ihr vor 10 Jahren gestartet seid? Man muss ja erstmal die Idee erklären, man braucht dann Geld, man muss eine Firma aufbauen.
Wie wir gestartet sind, ich würde sagen, in den USA hatte ich oder auch an meiner Schule einen sehr guten Professor und da hat er mir gesagt, dass es gut ist, zuerst mit den Kunden zu reden als später.
Ja.
Und so sind wir die Sache auch rangegangen. Also meine kleinen Befindlichkeiten in meinem kleinen Unternehmen, in meinem Fleischhandel, sind wir los und haben die Große gefragt. Also mit den Großen meine ich die fleischverarbeitende Industrie. Und da sind wir dann ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass sie ja die ähnliche Probleme haben, teilweise deckungsgleich, aber natürlich millionenfach stärker. Und dann haben wir unseren, ich sag mal, ersten Schlachtplan gemacht.
Schlachtplan ist super in dem Zusammenhang.
Ja, genau. Und also du brauchst irgendwie ein Konzept, wie willst du das angehen? Ja,
Pitch-Deck,
natürlich verändern. Nee, erstmal haben wir wirklich auf technologischer Seite geguckt, wie wollen wir das angehen? Welche Hürden, Probleme gibt es? Also, da gibt es ja sehr viele.
Ja.
Und uns ist auch bewusst, dass so ein Konzept ist ja sehr, sehr anpassungsfähig. Das muss es auch sein. Aber du brauchst eine grundlegende technologische Strategie.
Ja.
Und ja, dann kam erst ein Pitch Deck. Ich habe auch das erste Mal damals, was ist ein Pitch Deck, ganz ehrlich, weil wenn du halt so, ich sag mal, eine One-Woman-Show bist, dann brauchst du das nicht. Ja, du hast dann deine Kunden, die kaufen oder kaufen halt nicht. So, ganz einfach. Ja, und dann ging das los, Pitch Deck, Investorensuche, haben wir lange gebraucht, ist halt ein Biotechnologie, ist ein Hochrisikogebiet, und ja, das hat dann relativ 2021, ja, hatten wir den ersten Investor aus den USA und dann konnten wir weitere Investoren gewinnen.
Und wie geht man da vor? Was gibt ihr denn jungen Gründern mit, die noch am Anfang ihrer Journey sind und Investoren begeistern wollen?
Ich glaube, dass man am Anfang, es ist hilfreich, ich kann jetzt noch mal einfach, wenn du ganz klare Vision hast, wie das Geschäftsmodell sein kann, ja, und wenn du eine weitere Vision hast, wie du vorab, vor dem Geschäftsmodell, was du präsentierst, auch Geld machst. Oder machen könntest, sozusagen. Ich sag auch immer, es ist gut, Durchhaltevermögen zu haben, aber du musst auch wissen, wann du aus dem Auto aussteigst.
Mhm. Das ist gar nicht so leicht, ne? Einige bleiben lange drin sitzen und reiten dann schon das tote Pferd, wie man so schön sagt. Und andere hoffen auch immer noch auf den Durchbruch, der ja dann immer kommen könnte, hoffentlich.
Ja, genau. So, das ist so. Aber auf jeden Fall als Unternehmer, also ja, das sehe ich ja auch als klassischer Unternehmer, brauchst du ganz viel Durchhaltevermögen, ja. Mhm.
Wie hat es dich verändert, Unternehmerin zu sein?
Ich wollte ja immer Unternehmerin sein und durch meine Vorerfahrung wusste ich, ja, du kannst gestalten, es ist aber natürlich auch hartes Business. Und als One-Woman-Show ist es ja nochmal anders, als wenn du Verantwortung für ein Team hast. So, das ist absolut eine neue Erfahrung gewesen. Es ist absolut People-Business und du musst es auch wirklich mögen. Du musst auch, das ist meine Devise, Menschen mögen. Mhm. Und auch ganz klare Framework haben. Also Patrick und ich sind hier, um die Leute, um unsere Kollegen ein gutes Frameset zu geben. Fängt bei Gehalt an zum Beispiel, aber auch die Tools, damit sie super arbeiten können hier. Ja.
Ja, erzähl doch mal auch nochmal, wie ihr jetzt nach 10 Jahren aufgestellt seid. Wie groß seid ihr? Wie viele Leute sind beteiligt? Wie sieht es aus?
Unsere Strategie war immer, so viel wie nötig, so viel wie möglich. Wir haben auch das Glück, dass jetzt unsere Gesellschafter nicht sagen, okay, jetzt habt ihr so viel eingesammelt und damit wir ein Wachstum sehen, musst du XY an Leuten einstellen. Das war bei uns nie der Fall. Hm. Wir wollen so weit wie möglich das Team flach halten, also auch kleines vielleicht nicht, aber ich nicht als überproportional Leute anstellen. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Es kommt vielleicht ein Punkt nachher, aber so weit wie möglich nur das einstellen, was nötig ist. Mhm. 16 Mann sind wir jetzt. Genau. Ich bin die Einzige, die kein Wissenschaftler ist im Moment. Und ja, sonst internationales Team.
Mhm. Sprecht ihr Englisch?
Nur Englisch, ja. Mhm.
Wo kommen die Leute her so?
Wir haben Griechenland, Spanien, Indien, Mexiko kommt, Polen, genau.
Und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Die kommen ja aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen auch.
Ja, das ist ein großes Thema, was uns von Anfang an beschäftigt. Und ich sag mal, Auslandserfahrung von uns beiden ist vorhanden. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen versuchen wir, unsere Kollegen so weit es geht abzuholen. Wir bieten Deutschkurse an. Ein Deutschlehrer kommt hierher. Immer wenn wir auch einen neuen Kollegen haben, wird das abgesprochen, dass ein neuer Kurs aufgemacht wird, weil ich der Überzeugung bin, dass es hilft für das Wohlbefinden und dass sie dann besser zurechtkommen. Ja. Wir wollen ja auch, dass sie so lange bei uns sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtig, essentieller Punkt, um auch Freundschaften zu finden außerhalb der Arbeit. Wir bieten Fitness an. Also jeder kriegt eine Karte von uns, wo sie Sport machen können. So vielleicht nicht nur Kollegen treffen, vielleicht anders auch. Klar, Bike-Leasing ist auch normal, würde ich sagen. Ja. Und versuchen da. Also was mir immer wichtig war, als ich im Ausland war, dieses Thema Freunde. Die Freunde sind ja zu Hause. Hm. Wie schaffe ich das, mich im Ausland wohlzufühlen? Und das ist halt über einen Freundeskreis. Und ich kann dann immer erzähle dann immer aus meinen Erfahrungen. Ich bin dann zum Sport gegangen oder irgendwelche kreativen Aktivitäten. Hobbys sind ganz wichtig, genau. Und da versuche ich sie da immer so Aufmerksamkeit zu erreden, dass sie probiert auch das drum aus, das haben wir in Rostock. Aber das geht dann halt nur, wenn ich eng im Kontakt mit den Mitarbeitern bin.
Da sind wir nämlich schon beim Thema Führung und Leadership. Was ist dir da wichtig aus deiner Rolle heraus?
Ich sehe mich als Enabler. Ja, natürlich hat die Company einen bestimmten Stil. Das ist ja so immer so. Und ich denke da eher systemisch. So, und wenn das Systemmanagement schlecht ist, dann brauche ich nichts Großes erwarten.
Ja.
So, ja. Daran arbeiten wir, dass wir unsere Teams befähigen. Ich bin auch kein Fan von Micromanagement. Also ein Grundvertrauen muss da sein und ich lenke dann gerne in die Richtung, die Leute übernehmen Verantwortung, machen die Sachen selbstständig, wir sind da, ihnen zu helfen und die Tour zu geben.
Und dann gib uns auch gerne mal einen Einblick, wie der Arbeitsalltag der Leute aussieht, also der Wissenschaftler. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben versucht, frühzeitig Strukturen aufzubauen und Prozesse, weil im Wachstum das dann schnell sonst zum Chaos führt sozusagen. Wir haben, mein einer Kollege ist der Program Manager, der koordiniert die ganzen Projekte und ein Wissenschaftler, die haben ihre Projektmanagement-Tools. Wir gliedern Jahre in Ziele zusammen mit den Teams. Das Management gibt die Vision vor. Wir wollen 2026 XY erreichen. Dann müssen sich am Anfang des Jahres die Teams zusammensetzen, sogenannte Vorschläge machen, wie sie das erreichen können, in Arbeitspakete packen und dann wird es abgearbeitet und zusammen kontrolliert. Manchmal kann man nicht alles erreichen, weil Experimente sind halt nicht immer vorhersehbar.
Mhm.
Und dann können wir gegensteuern. Das umschreibt es halt so, ne? Es ist sehr viel hands-on, aber natürlich auch für den Program Manager die Koordinierung, um nicht doppelten Arbeiten zu machen, um Wissen aus vergangenen Jahren besser zu filtern und Erkenntnisse dann ja auch zu verarbeiten.
Aber ganz praktisch bedeutet es, ihr seid auch dabei, das weiter zu erforschen. Kann ich mir da ein Labor vorstellen, das ihr habt, in dem ihr seid? Ist es am Computer? Also wir haben ja keine Ahnung, wie das ist.
Ja, entschuldige, ja genau. Also dann müssen wir noch ein bisschen weiter ausführen. Was wir entwickeln, anbieten, ist sozusagen eine Produktionstechnologie für die Fleischwirtschaft. Und mit dieser Produktionstechnologie können unsere Kunden kultiviertes Fleisch herstellen.
Ja.
Ganz nach dem Motto Plug and Play. Genau. Und damit kultiviertes Fleisch am Ende rauskommt, muss ich ja erstmal die Zutaten sozusagen haben. Und das sind bei uns die Zellen und das Zellfutter. Das Zellfutter wächst nicht auf Bäumen, sondern es ist eine Liste an Ingredienzen, wie zum Beispiel Zucker, Salze, ganz bestimmte Proteine. Ja, und diese ganz bestimmten Proteine, da kann ich nicht aus dem Tier nehmen, wenn ich Innocent Meat heiße. Also die müssen hergestellt werden oder eingekauft werden und dann, ich sag mal, zu einer Rezeptur angemischt werden. Mhm. Aber damit ich diese Rezeptur erstmal bekomme, dass ich am Ende ganz, 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 ganz viel Output habe, muss ich erstmal wissen, wie viel ich von jedem Stoff reingebe. Ja, das ist eine Sache. Und wenn man dann zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, in dieser Rezeptur sind 10 Stoffe drin. Ein einzelner Wirkstoff, wenn ich den verändere, kommuniziert er mit den anderen 9, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, also muss der Wissenschaftler sich denken, wie kriege ich das im Griff? Und da benutzen wir künstliche Intelligenz.
Mhm.
Ja, die kann viel besser auswerten, die Cross-Interaktion von den einzelnen Zutaten. Und so, sage ich mal, verbessern wir ihre Zutatenliste Stück für Stück. Also es ist sehr viel Optimierungsarbeit, was wir gerade machen.
Aber habt ihr dann eigene Labore? Oder wie kann
ja, wir sind, genau, wir sitzen ja in Warnemünde, ist ja der Technologiepark,
ja,
mit eigenen Laboren, also angemietet,
mhm,
genau, wo wir die Arbeiten sozusagen vollbringen.
Und wie kann man sich das denn vorstellen, wenn also ein Unternehmen auf euch zukommt und sagt, wir hätten gerne, keine Ahnung, was wäre da so ein typischer Auftrag?
Meinst du jetzt als Endkunde?
Ja, genau.
Ja, ich sag mal, Zukunft gesprochen, wir müssen ja noch durch die Zulassung. Ich möchte so viel Tonnen Fleisch produzieren.
Gehacktes, keine Ahnung.
Gehacktes, ganz wichtig, genau, weil wir das wir zuerst adressieren.
Also ihr könnt jetzt nicht ein T-Bone Steak zaubern.
Nein. Also das ist nicht, was unsere Technologie macht. Und das Feedback von den potenziellen Kunden ist auch, bitte kein Steaks oder Bratenstücke, weil das meistverarbeitete Fleisch ist ja verarbeitet in Form von Hackfleisch, was dann in Würstchen steckt oder anderen Convenience-Produkten.
Wurstscheiben und so weiter. Und dann kommt man quasi auf euch zu und sagt, wir hätten gerne so und so viel Gehacktes dann. Und dann stellt ihr das her.
Wir stellen das nicht her, sondern die Kunden kriegen die Produktionstechnologie.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja, die sagen, hier ist meine Halle. Ich sag mal das banal, meine alte Halle oder ich will eine neue Halle, wo dann die Produktion reinkommt. Die Kunden... Der Prozess läuft über Internet 4.0, Industrie 4.0, weil das sind ja Metzger im entferntesten Sinne. Die haben ja wenig Berührungspunkte mit so einer Biotechnologie. Und unser Kunde, wir planen das, wir stellen ihnen das rein. Das Produkt ist zugelassen, sage ich. Ja. Und dann kann die Produktion losgehen. Der Kunde kriegt von uns alle Zutaten im regelmäßigen Abstand und kann dann produzieren bei sich vor Ort. Seine Personalprobleme sind gelöst. Also normalerweise kriegen die Schweine Hälften oder irgendwelche Teilstücke, die sie dann zerhacken, zerpflücken und sortieren nach Fett und Muskel, wobei Fett ja nicht kaum mehr zu finden ist. Die Schweine sind ja in Europa auf Muskel getrimmt. Und dann kann er produzieren sein Hackfleisch. Erntet es, dann hört unsere Arbeit auf und beim Kunden fängt die Arbeit weiter an. Die machen ihre Produktformulierung und geben das dann in ihre Vertriebskanäle.
Das heißt, ihr macht alles, was davor passieren muss, die Technologie, die Innovation selber und die Infrastruktur, ihr liefert denen alles zu und zeigt denen, wie die das benutzen können?
Ja, richtig.
Ihr schult die wahrscheinlich auf irgendeine Art?
Genau so. Aber die müssen jetzt nicht in den Prozess manuell eingreifen.
Ja, okay.
Das würde nicht funktionieren. Ist eine große Herausforderung, weil ich ja ein Produkt schaffen muss, was von einem anderen benutzt wird, der keine Expertise in Biotechnologie hat.
Es muss ja simpel sein, sehr intuitiv.
Ja, genau. Das ist auch eine große Herausforderung. Ich sage immer zu meinem Mitgründer, da ist eine Parallele zu den ersten Desktop-Anwendungen. Mhm. Ja, früher wurde ja Quellcode geschrieben, die Leute hatten Angst. Und dann, sage ich mal, kamen Apple und Microsoft und hat die ersten Desktop-Anwendungen verkauft und entwickelt. Und auf einmal hatten die Leute keine Angst.
Wie sieht der Markt so aus? Gibt es noch weitere Player, die in dem Segment unterwegs sind?
Ich sehe da eine Bewegung. Also anfänglich wollten sehr, sehr viele ihre Produkte selber im Regal sehen. Das war nie unser Ansatz, weil durch meine Erfahrung, ich weiß, wie schwer das Endkonsumentengeschäft ist.
Das ist nochmal ein anderes Business.
Das ist ein anderes Business, genau, ganz anders. Und da fängt die Arbeit erst richtig an, wenn du mit der Produktentwicklung aufgehört hast, so um das überspitzt zu sagen. B2B-Bereich brauchst du ja sehr lange Atem bei der Vertragsgestaltung, weil das einfach länger dauert. Hat ja alles seine Ups und Sides. Und jetzt geht man aber in der Branche langsam zu gucken, wie kann ich eher Geld verdienen? Kann ich eine Teilkomponente verkaufen? Oder bin ich auch im B2B-Bereich?
Was glaubst du, wo entwickelt sich das Thema Food hin in Zukunft? Also glaubst du, dass wir irgendwann wie in Science-Fiction-Filmen unsere Automaten haben in den Unternehmen und nur noch irgendwo raufdrücken und dann ist alles im Hintergrund vorbereitet, dass man vielleicht am Ende gar nicht mehr so viel schlachten muss, wie das früher der Fall war?
Wenn deine Frage auf wie wird Fleisch aussehen in Zukunft ist, so habe ich das verstanden. Mhm. Ist das korrekt?
Mhm. Und auch die Bereitstellung dann, ne?
Ja, ich glaube, also ich komme ja aus einem landwirtschaft geprägten Umfeld und auch in Hinsicht, wenn man auch schon mal in so einen großen Schlachthof reingucken durfte und auch die Produktion, dann wird kultiviertes Fleisch, das erstmal nicht ersetzen können. Das ist meine. Ich glaube, es ist einfach eine gute Ergänzung zu dem hiesigen Produktionsmethoden und gerade im Hackfleisch. Also aus meinem kleinen Geschäft kann ich nur sagen, Hackfleisch war auch das beliebteste Produkt. Mhm. Und es tat mir eine Seele weh, dass dann da die ganzen anderen Teilstücke da reingehen. Also warum nicht? Mhm. Ja, und vielleicht ist es eine Chance, dann im Bio-Fleischbereich weiter aktiv zu werden und Gas zu geben. Ich glaube, das bleibt erhalten.
Und dieser ganze Startup-Bereich in diesem ganzen Food-Segment, seid ihr da bestimmt connected? Da gibt es dann mit Sicherheit auch Konferenzen. Schaust du dir an, was dann noch links und rechts passiert?
Wir haben immer sehr uns in Stremel gemacht. So, natürlich verfolgen wir das auch. Aber letztendlich sind wir hauptsächlich zu Konferenzen gegangen, wo unsere Kunden sind, damit wir verstehen, wo ihre Nöte sind.
Ja.
So, und ich habe auch gar nicht die Zeit oder ich will nicht die Zeit, so viel umherzutingeln, um das mal zusammenzufassen. Ich möchte hier vor Ort sein und bei unseren Kunden halt.
Bist ja auch noch Mutter, ne? Wie gelingt dir das, Familie und Arbeit zu vereinbaren?
Ich habe einen tollen Mann.
Sehr gut. Der ermöglicht dir da viel, ja?
Ja, genau.
Sehr gut. Und wie guckst du eigentlich so auf die Startup- und Gründerszene so in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern? Gibt es da Kontakte?
Ja, gibt Kontakte und man tauscht sich auch aus. Und wenn einer jetzt, sage ich, Bock hat, also ich sage mal, durch den Austausch erfährt man ja immer viel, ja. Aber ich muss jetzt nicht auf jede Gründerveranstaltung, weil ich einfach wirklich wenig Zeit habe und Beruf. Ich, meine Familie soll auch was von mir haben. Von daher glaube ich, wirkt es etwas stiller.
Ja, sehr schön. Was steht dieses Jahr noch so an? Was ist so ein Meilenstein, den ihr noch erreichen wollt, 26?
Ganz wichtig, ich bin Lieferanten-Nerd. So, gerade in unserem Bereich sind Lieferketten sehr wichtig. Ähnlich wie beim Elektroautos. Du kannst eine tolle Technologie haben, aber wenn du die Lieferkette bei der Batterieherstellung nicht im Griff hast, dann wird es schwierig. Und bei uns ist es auch so im Bereich Zellfutter. Wir haben Lieferanten in Asien, wo wir Beziehungspflege machen,
okay,
die weiter ausbauen. Das ist sehr wichtig, so dass wir nachher gut aufgestellt sind für die Skalierung.
Cool, dann wünschen wir euch da alles Gute. Wir verlinken in den Shownotes eure Website, da gibt es dann auch noch weitere Informationen, ne?
Ja, natürlich. Aber wir machen viel auf Social Media, auf LinkedIn unterwegs. Aber wenn einer eine Frage hat, gerne auch kontaktieren.
Also, nutzt die Gelegenheit. Vielen Dank, dass wir heute mal reinschauen konnten. Das ist natürlich alles sehr erklärungsbedürftig. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns mal mit reingenommen hast in diese ganz besondere Welt, die ja schon auch eine neue ist. Aber das ist ja immer spannend, auch mal in innovative Gründungen und Startups zu schauen, die an Zukunftsthemen arbeiten. Insofern euch alles Gute weiterhin. Schön, dass du da warst und bis bald hoffentlich.
Ja, vielen lieben Dank.
Tschüss.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf Abonnieren, lasst einen Kommentar da, lasst uns connecten auf LinkedIn und Co. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag schon wieder. Das war's von mir. Bleibt gesund und bleibt connected.